13 plus 1, der DVFA-Podcast für spannende Einblicke in die Finanzwelt.
Herzlich willkommen zu unserem DVFA-Podcast 13 plus 1. Heute geht es um das Thema Finanzresearch und ich habe Volker Sack bei mir zu Gast. Die Folge heute habe ich überschrieben mit dem Titel Finanzresearch im Wandel, Unabhängigkeit, Transparenz und die Zukunft der Analyse. Volker hat mehr als 25 Jahre Erfahrung im Research, aber dazu wird er gleich mehr sagen, wenn er sich persönlich vorstellt. Mein Name ist Christoph Schlienkamp, ich bin Portfolio Manager bei der GS&P Kapitalanlagegesellschaft und führe euch durch diesen Podcast. Zuvor muss ich allerdings wie immer nochmal darauf hinweisen, dass dieser Podcast rein der Information dient, keine Anlageberatung ist und natürlich auch keine Rechts- und Steuerberatung. Und damit direkt hinein in die Folge. Hallo Volker.
Hallo Christoph.
Volker, ich würde mich freuen, wenn du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz in einer Minute vorstellen könntest. Und deine Minute beginnt jetzt.
Okay, der Counter läuft. Mein Name ist Volker Sack. Ich bin seit, wie gesagt, 25 Jahren im Bereich der Finanzanalyse tätig. Davon über 20 Jahre als leitender Head of Research bei der NordeW im Corporate Research. Und seit 2 Jahren nun selbstständig. Wir haben ein eigenes Unternehmen gegründet, die DANA AG, Deutsches Analysenetzwerk, und dort im Vorstand. Und wir bieten Dienstleistungen an, die viele Banken inzwischen nicht mehr anbieten.
Volker, das waren 35 Sekunden, wenn ich das richtig mitgestoppt habe. Aber danke für deine Vorstellung. Du weißt, in diesem Podcast wollen wir immer kurzweilig sein. Und deshalb 3 persönliche Fragen am Anfang, bevor wir dann zu dem inhaltlichen Thema des Finanzresearch kommen und auch der Bonusfrage. Und ich würde dich freundlicherweise bitten, nicht nur die Antwort zu geben, sondern auch kurz zu erläutern, warum du dich wofür entschieden hast. Spontan oder geplant, heißt die erste Frage.
Also ich bin eher ein Stratege, ich plane lieber. Also das ist eindeutig so. Wobei ich Spontanität immer sehr zu schätzen weiß, insbesondere bei Leuten, die das dann eher sind.
Die zweite Frage heißt dann Bahn oder Auto?
Ja, angesichts der Tatsache, dass ich ja viel unterwegs war, bin ich doch eher ein Bahnfahrer. Wobei ich sagen muss, das war schon durchaus, insbesondere in den letzten Jahren, eher mit einigem Leid verbunden. Aber ich bin doch, wenn ich das über Jahre zusammenrechne, mindestens 2-mal zum Mond und zurückgefahren, wenn ich die Strecke zusammenrechne, natürlich nur.
Aber mit der Bahn haben wir, glaube ich, alle die gleichen Erfahrungen gemacht im Laufe unserer Berufszeit. Und die dritte Frage in der Runde heißt, Volker, wenn wir das Thema Apps uns angucken, welche App benutzt du eigentlich am häufigsten?
Das ist eine schwierige Frage, Christoph, ehrlich gesagt. Also ich, wenn ich mir das genau angucke, würde ich was sagen, für das Abrufen meiner Nachrichten muss ich schon häufiger auf das dienstliche Mail-Account gehen. Wenn ich dann Messenger-Dienst benutze, dann ist es Signal. Und wenn ich Nachrichten richtig abrufe, zum Beispiel Börsennachrichten, dann bin ich eher bei NTV unterwegs.
Also doch dann die Mail-App, die du am häufigsten benutzt.
Absolut. Den genannten, ne? Ja. Danke schon.
Okay, Volker, danke für diese persönlichen Fragen bzw. deine persönlichen Antworten. Und damit lass uns direkt reingehen in das Thema Finanzresearch. Wir haben ja, glaube ich, alle ziemlich ruhige und unruhige Zeiten in den letzten 10 Jahren am Kapitalmarkt erlebt oder nicht nur in den letzten 10 Jahren. Volker, wie hat sich die grundsätzliche Entwicklung des Finanzresearch denn deiner Meinung nach in den letzten 10 Jahren gestaltet? Vielleicht kannst du uns ein paar positive, aber auch negative Veränderungen schildern.
Naja, man musste schon in den letzten Jahren ganz schön kämpfen, um am Markt weiterhin bestehen zu können. Also da war unter anderem, wie wir es alle mitgekriegt haben, die Kapitalmarktrichtlinie MiFID II seit Januar 2018 mit dem getrennten Ausweis von Kosten für Analysen von Finanzanalysten, das Unbundling. Das hat doch zu einem ganz schönen Sterben auch von Research-Abteilungen geführt, insbesondere auf der Aktienseite. Und ob diese Tendenz, es gibt ja Diskussionen, ob das wieder mal zurückgenommen wird, schauen wir mal, aber das vielleicht nur als kurze Note zum Thema Regulatorik. Was ich so erlebt habe, ist, dass man, und das können, glaube ich, viele Analysten bestätigen, dass man erstmal die Coverage verdichtet hat bei den Kollegen, wenn die dann erst 10-Jährige-Werte hatten, dann wurde das auf 15 oder gar noch mehr hochgeschraubt, so um Kosten zu sparen. Man hat schnellere Reaktionszeiten gewünscht am Markt und das war manchmal schwierig, das auch in der Berichtssaison umzusetzen. was mache ich denn, wenn 2 oder 3 Unternehmen aus meiner Coverage halt gleichzeitig die Zahlen bringen? Da muss ich priorisieren. Das ging gar nicht anders. Und deswegen haben wir dann stärker auf automatisierte, effiziente Prozesse gesetzt. Aber da war immer ganz schön viel Druck auf dem Kessel. Und ich glaube, das können alle, die in diesem Markt waren, nachvollziehen. Allein im Jahre 2021 haben dann mehrere Häuser Research-Abteilungen dicht gemacht auf der Sales-Side oder auch sonst. Ich denke an die Commerzbank, an Lampe, auch an die NordRB, wo ich ja tätig war, und Independent Research. Das war schon, glaube ich, auch nicht gut für den Gesamtmarkt, kann man ehrlich so sagen. Und das war die zweite Welle, nachdem wir bereits in der Finanzmarktkrise doch eine ganze Reihe auch von Research-Abteilungen gehabt haben, 2008, 2009, die ihre Aktivitäten reduziert oder gar eingestellt haben. So, ich schätze mal, dass wir vielleicht noch 150 in der Branche sind, vielleicht auch 200 im deutschsprachigen Raum. Wir dürften mal um die Jahrtausendwende so das Zehnfache gewesen sein, locker so 1500 bis 2000 Finanzanalysten.
Ein Punkt fällt mir an der Stelle noch ein und das führt mich dann eigentlich direkt zur nächsten Frage, Volker. Welche Herausforderungen gibt es denn nach dem, was du jetzt geschildert hast für den Analysten heute? Ich denke insbesondere so an das Thema Qualität der Berichterstattung der Emittenten.
Ja, also da, wir sind ja weiterhin es hat sich nicht viel verändert. Der Analyst soll gute Qualität, verständlich, neutral und compliant und zögernd liefern. Also das ist eindeutig so. Er hat aber die Schwierigkeit, insbesondere von der IR-Seite, dass teilweise einige Unternehmen doch ihre Berichterstattung, insbesondere zu Q1 und Q3, signifikant reduziert haben. Teilweise nur Umsätze zeigen. Im Französischen ist das ja durchaus üblich. Und das führt dann am Ende des Tages dazu, dass er einfach Schwierigkeiten hat, das entsprechend umzusetzen. Und was ja auch noch gefordert wird, im stärkeren Maße gleichzeitig auch als Ansprechpartner der Medien zu sein, um da relativ schnell auch neueste Entwicklungen kommentieren zu können. Also das Berufsfeld ist nach wie vor spannend. Ich liebe es. Es ist herausfordernd. Aber man kann schon sagen, gerade in der letzten Zeit ist ja noch einiges hinzugekommen, Themen wie Social Media, künstliche Intelligenz und auch ESG-Themen. Das wird uns beschäftigen und das sind die Herausforderungen jetzt für die kommende Zeit.
Ja, auf deine drei Themen, die du gerade genannt hast, Social Media, künstliche Intelligenz und ESG, kommen wir gleich sicherlich nochmal zurück. Aber lass mich mal gerade zu Beginn hier unseres Gesprächs nochmal in dem Thema Berufsbild bleiben. Und da ist ja das Thema immer ethische Grundsätze, die der Finanzanalyst beachten soll, um, wie es dann so schön heißt, objektive und sachliche Empfehlungen zu geben. Wie gewährleistest du als Finanzanalyst denn deine Unabhängigkeit und Integrität bei der Erstellung von Research-Berichten?
Also man muss da schon ein gutes, ausgeprägtes Wertegerüst von zu Hause aus mitbringen. Also es spielt schon eine wichtige Sache dabei. Gleichzeitig kann man aber, und man muss auch, ich sage mal, entscheidungsstark sein und mutig sein, unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Man darf da nicht konfliktscheu sein und sagen, oh Gott, wenn ich jetzt was Unangenehmes schreibe, dann könnte das möglicherweise zu, ich mag das Wort eigentlich nicht so gerne, aber zu einem Shitstorm führen, aber sowas Ähnliches halt. Und wir haben das auch in der Vergangenheit häufiger erlebt, dass nicht jeder Anleger mit unseren Empfehlungen einverstanden war. Also das muss man dann aushalten können, auch so wie das Emittenten aushalten müssen, wenn wir mal vielleicht ein nicht ganz so positives Votum schreiben.
Ich glaube, das haben wir als Analyst ja beide über die langen Jahre immer mal mitbekommen. Und ich meine, das Thema hast du gerade angesprochen, Interessenskonflikte. Gibt es irgendwelche Maßnahmen, die Finanzanalysten ergreifen können oder sollen, um diese Interessenskonflikte zu minimieren und dennoch unabhängige Analysen zu liefern?
Also das kann man sich schon eigentlich, auch wenn es jetzt gesetzlich gefasst ist, mit dem gesunden Menschenverstand erklären, wenn ich unabhängig sein will. Dann darf ich zum Beispiel Aktien der Unternehmen, über die ich schreibe, nicht im Depot haben. Das versteht sich von selbst. Das haben wir früher, als es noch nicht geregelt war, auch schon so gehabt. Ein Ausweis auf den Studien, der Analyst hält Aktien der XY AG, ist eigentlich wenig hilfreich.
Aber gilt das nicht immer by way of mouth is?
Wie bitte?
gilt nicht immer buy where your mouse is, also kaufe das, was du auch anderen empfiehlst
im Zusammenhang? Nein, ja, das wird immer so gern gesagt. Ich denke da zum Beispiel an die wilden Zeiten des neuen Marktes zurück, wo wir häufiger von Emittenten beim Börsengang gefragt worden sind, ob wir denn die Aktien dieser Aktiengesellschaft kaufen würden. Und da konnte ich immer so schön sagen, und das hat mich dann immer sehr gefreut, dass ich für mich die Frage von dem Hintergrund der Neutralität oder Unabhängigkeit gar nicht stellen würde. Und was ich jedes Mal als eine absolute Befreiung, eine mentale Befreiung empfunden habe, das war richtig großartig. Und da war das Thema schon gleich vom Tisch. Und das, wenn ich das versuche umzusetzen, dann bin ich viel stärker in meinem Votum.
Lass uns mal das Thema Transparenz als nächstes Stichwort hier anpacken. Wir fordern als Analysten und Investoren ja von Emittenten auch immer Transparenz. Wenn ich dir die Frage jetzt im Zusammenhang mit Finance Research stelle, wie wichtig ist Transparenz denn bei der Dokumentation deiner Prognosen oder von Prognosen überhaupt und Bewertungsmodellen im Finance Research?
Also da gibt's ja die interne und die externe Sicht. Intern muss man natürlich dann auch die Modelle dann dahinterlegen, hinter eine Studie, was man da zugrunde gelegt hat und so weiter und so fort, die Annahmen offenlegen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es immer hilfreich ist, komplett das jeweilige Bewertungsmodell offenzulegen. Ein institutioneller Anleger wird ein DCF-Modell sicherlich verstehen, aber bei Privatanlegern bin ich mir manchmal da nicht so sicher. Also da sollte dann eher eine schlüssige Argumentation im Vordergrund stehen, wie man zu einer bestimmten Empfehlung gekommen ist. Zum Beispiel auch unter Benennung sämtlicher wichtigen Chancen und Risiken. Also das denke ich, ein DCF-Modell wird in der Regel einen Privatanleger nicht interessieren.
Ja, das kann ich nur unterschreiben. Die Erfahrung habe ich in meiner langen Analystenzeit, glaube ich, auch oft genug gemacht. Das Thema für Finanzanalysten ist ja auch immer Ausbildung, Qualifikation, Weiterbildung. Hat sich das im Laufe der Zeit verändert, diese Wichtigkeit, dass es heute nicht mehr so wichtig ist, ausgebildeter Finanzanalyst zu sein?
Also Ausbildung ist nach wie vor das A und O. Und das gilt ja nicht nur für den Berufseinstieg in die Finanzanalyse, sondern auch für die Zeit danach. Auch wir als vermeintlich alte Hasen unterliegen ja dem Postulat des lebenslangen Lernen. Das geht ja gar nicht an. Wir müssen lernen und das ist wichtig an der Stelle, uns auch auf die neuesten Dinge einstellen. Was ich so wahrgenommen habe, ist, die Ausbildung ist komplexer geworden. Themen wie regulatorische Vorgaben und Nachhaltigkeit sind nicht geringer geworden. Das ist alles noch hinzuzukommen zu dem allgemeinen Rüstzeug, was ich jetzt mal sage, das Bewertungsrüstzeug, was wir über die Jahre gelernt haben und was sich ja im Prinzip nicht so stark verändert hat. Also insofern, ja, Ausbildung ist total wichtig und wir kommen, glaube ich, nachher, also aus meiner Sicht wäre es nochmal gut, auf das Thema einzugehen, wie das sich zukünftig entwickeln kann, auch vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung, die wir ja hier sehen, ja auf der gerade im Bereich der
Finanz. Ja, ich glaube, da kommen wir gleich dann auch nochmal zu. Aber lass mich vorher noch eine inhaltliche Frage stellen. Ich meine, Unternehmen sind ja durch unterschiedliche Aktionärsstrukturen gekennzeichnet. Spielt das für dich in der Fundamentalanalyse eine Rolle? Hat das was mit Transparenz zu tun? Und wie beeinflusst das nachher deine Empfehlung oder Anlageentscheidung?
Also Aktionärsstrukturen spielen sicherlich eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Unternehmen. Also Unternehmen zum Beispiel, die zu 100% im Streubesitz sich befinden, verfügen in der Regel über eine höhere Liquidität, sind aber sicherlich auch anfälliger für eventuelle Übernahmen. Also falls das Geschäftsmodell bei Investoren auf Interesse stößt. Also das ist ja manchmal so das Thema, was wir auch so wahrnehmen. Und das kann so eine Übernahme kann schon zu erheblicher Unruhe führen, insbesondere bei Mitarbeitenden, bei den Kunden oder den Aktionären. Vor allen Dingen, wenn es dann sich um eine Aktion handeln sollte, die vom Management als unfreundlich eingestuft wird. Also das insofern bin ich manchmal auch ein Freund davon zu sagen, es ist gut, Ankerinvestoren mit signifikanten Anteilen zu haben und einer langfristigen Beteiligung, also das, zumindest das als Absicht. Und die für mehr, in der Regel für mehr Ruhe sorgen sollten, auch wenn es zulasten vielleicht des Free Float an der Stelle geht. Aber dieses Spannungsfeld zwischen Ankerinvestoren und Streubesitz sollte in jedem Fall unternehmensspezifisch austariert sein. zumal die Streubesitz-Marktkapitalisierung maßgebliches Kriterium für die Aufnahme in Indizes ist, wie DAX oder SDAX oder was auch immer. Wichtig ist aus meiner Sicht übrigens noch ein anderer Punkt, nämlich das Verhältnis von professionellen und privaten Anlegern. Das wird ja nicht immer unbedingt veröffentlicht, das ist auch nicht unbedingt in jedem Fall bekannt. Ich halte eine gesunde Retailquote von mindestens 10% bei jedem börsennotierten Unternehmen für richtig und gut.
Und egal, ob großkapitalisiert oder kleinkapitalisiert.
Ja, genau, auch unter dem Aspekt, auch die Aktienkultur, und das ist ja auch eins unserer Themen, was wir immer wieder haben, in diesem Lande voranzubringen.
Supi, danke dafür. Wir hatten eben noch gesagt, wir haben die Stichworte Social Media, künstliche Intelligenz und ESG. Dann lass uns in Frage 8 dann mal mit dem Thema Social Media gerne weitermachen.
Okay.
Die Frage heißt, welche Rolle spielt denn Social Media deines Erachtens bei der Verbreitung von Finance Research? Und vor allen Dingen würde mich interessieren, Volker, welche Herausforderungen entstehen dadurch?
Also wir haben uns ja diesem Thema jetzt auch innerhalb der DVFA und innerhalb unserer Kommission, der Kommission Unternehmensanalyse angenommen, weil das, glaube ich, für uns doch schon ein wichtiges Thema ist. Wie gehen wir grundsätzlich mit Social Media um? So, und wichtig ist, glaube ich, wir haben da ein paar Standards jetzt entwickelt und die werden wir dann auch in unseren neuen Grundsätzen für Finanzresearch demnächst veröffentlichen. Aber vielleicht in der kurzen Zusammenfassung, was wir diskutiert haben, ist es, glaube ich, wichtig, dass man immer erstmal eine Studie geschrieben haben sollte, die als PDF zur Verfügung steht, die auch veröffentlicht worden ist, im Vier-Augen-Prinzip freigegeben wurde, die mit den entsprechenden Disclaimern ausgestattet ist, mit den Interessenkonflikten und so weiter und so fort. Also das ist nach wie vor sehr, sehr wichtig in dem Kontext. Und bevor es das nicht gegeben hat, sollte man auch über Social Media gar nichts erzählen. Und jetzt geht es noch weiter, jetzt wird es noch etwas enger an der Stelle zu sagen, grundsätzlich sollte man auch wertende Aussagen vermeiden. Das ist eine gefährliche Kiste, auch wenn man das möglicherweise verlinkt hat und die Studie hintergehängt hat, kann das schwierig sein. Also wertende Kurzkommentare zur Entwicklung einzelner Unternehmen innerhalb eines Posts, meinetwegen über LinkedIn, was auch immer, können als Anlageempfehlung interpretiert werden und sollten auf jeden Fall vermieden werden. Also das ist ganz, ganz wichtig an der Stelle. Und im Übrigen, was hinzukommt, jüngste Erfahrungen zeigen ja auch, dass einige Kollegen, die ja sehr, ich sage jetzt mal, auf der volkswirtschaftlichen Seite tätig sind, dass deren Profil gekapert worden ist, da ein Fake-Profil draufgesetzt worden ist.
Das ist ein Thema, ne?
Ja, das, und da auf einmal dann Spezialisten für französische Aktienwerte geworden sind. Wenn das von vornherein die Regel ist, wir machen so etwas nicht über Social Media, dann ist klar, dass alle anderen, die das tun, nicht als seriös einzustufen sind.
Okay, du, dann lass uns zu dem nächsten Hype-Thema kommen und künstliche Intelligenz. Schreibt künstliche Intelligenz in 5 Jahren alle Anlageempfehlungen? Alle Anlageempfehlungen sind gleich und Investoren kaufen nur noch, ohne dass ein Verkäufer da ist. Also die Frage, wie wird maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz im Finanzresearch eingesetzt und gibt es vielleicht neben den Risiken auch Chancen?
Ja, und dann steht da demnächst auf den Stühlen drauf Analyst K.I. Ja? Also so könnte man sich das ungefähr ja vorstellen, aber ich halte das ehrlich gesagt für wenig realistisch, denn dann stellt sich ja schon die rechtliche Frage, wer ist denn K.I. Das dürfte vielleicht nach hinten losgehen. Aber wo uns an der Stelle KI sicherlich helfen könnte, ist bei der Recherche. Also nach dem, was wir jetzt und das ist eine Frage des Promptings, wie man das einstellt, und das Auslesen von bestimmten Daten aus Geschäftsberichten oder ähnliches, das kann an der einen oder anderen Stelle helfen. Es ersetzt aber auf keinen Fall das Gespräch mit dem Management. Es ersetzt nicht das Erstellen der Prognosen. Es ersetzt nicht das Schreiben eigener Texte. Das wird weiterhin auf der Agenda bleiben. Das ist meine feste Überzeugung.
Also Bewertungen und Anlageempfehlungen werden dann doch immer noch vom Menschen, vom Analysten.
Das wird so sein. Das kann gar nicht anders sein aus meiner Sicht. Und wir haben das tatsächlich, das rechtliche Thema, was ich gerade schon so scherzhaft hier angedeutet habe. Am Ende des Tages muss immer ein Mensch gerade stehen für das, was da drin steht und nicht Herr oder Frau KI. Also es wird einfach nicht funktionieren. Aber die Entwicklung ist im Fluss und sehr dynamisch und der Erkenntnisstand wird sich da auch noch rapide verändern im Laufe der Zeit. Ich höre auch von einigen, ich habe es selbst noch nicht gesehen, aber es soll einige Researchhäuser geben, die zumindest vom Hörensagen in ihren Studien ausweisen, dass die Studie nicht durch KI erstellt worden ist und das als Qualitätsmerkmal einsetzen sollen. Wie gesagt, habe ich gehört, aber ich habe es noch nicht gesehen.
Super, danke erstmal hier für deine Ausführungen zur künstlichen Intelligenz. Und dann kommen wir direkt zum letzten Fragen in unserem Fragenblock, in dem 10er-Fragenblock. Und die beschäftigt sich mit dem Thema ESG. ESG-Kriterien in der klassischen Analyse von Aktien und Anleihen sind oft kontrovers. Inwiefern sollten sie deiner Meinung nach berücksichtigt werden? Und würdest du uns deine Sichtweise zu dem Thema erläutern?
Ja, ein schwieriges Thema und auch ein sehr brandaktuelles Thema. Und wir sind auch gerade dabei, uns zu dem Thema innerhalb der Kommission auszutauschen mit unseren, ich sag jetzt mal, Kollegen, geschätzten Kollegen von der ESG-Seite. Da finden intensive Dialoge statt, was ja sein wird, dass die Nachhaltigkeitsberichterstattung der Unternehmen signifikant zunehmen wird. Und da gibt es dann standardisierte Daten, die allen zur Verfügung gestellt werden. Man redet richtig von einer regelrechten Datenflut von mehr als 1000 Datenpunkten. Und für uns geht es ja um die Frage, welche sind davon möglicherweise bewertungsrelevant? Und das wird das eigentliche Thema sein. Wahnsinnig viel, wahnsinnig komplex, aber wahrscheinlich nur wenig davon wird für uns notwendig sein. Was könnte Cashflow-relevant sein? Da haben wir mal drüber nachgedacht. Das können vor allen Dingen Themen um CO2-Reduktion sein, also wo bei energieintensiven Industrien es darum geht, CO2-Zertifikate oder Ähnliches zu kaufen. Das wird mit Sicherheit in den nächsten Jahren Cashflow-relevant werden, aber gerade bei weichen Faktoren wie Mitarbeiterzufriedenheit im Rahmen von Befragungen, da dürfte es schwierig sein, das in die Analyse mit einzubeziehen. Aber wir kennen die Diskussion bereits aus der Vergangenheit mit Qualität des Managements, also wie bringen wir die weichen, die soften Faktoren mit ein. Und das wird in der Regel dann doch dann über die Risikobetrachtung erfolgen. Wir haben jetzt in einem Artikel formuliert, dass es grundsätzlich wünschenswert wäre, die Zahl der ESG-Daten, der Zieldaten vor allen Dingen, die jetzt für die Unternehmensstrategie eines Unternehmens von Bedeutung sind, auf wenige zu begrenzen. Und da gibt es am Markt auch schon ein paar gute Beispiele. Hier stellvertretend für alle möchte ich dann die DHL Group nennen, die das auf 7 Kennziffern reduziert hat, die übrigens dann auch zum Teil dann für den Vorstand bonusrelevant sind. Also das geht in die richtige Richtung rein.
Also es ist genau diese Kombination von sozusagen Leistungsinitiative, Short- und Long-Term-Incentive.
Genau, richtig, genau.
Kennziffern, ne?
Genau. Und all diese Themen, dieses Thema jetzt wie ESG, aber auch diese Themen Social Media und KI, werden wir uns dann nochmal im Rahmen unseres Corporate Reporting Days, der am 16.01. in Frankfurt stattfinden wird, näher durchleuchten und hoffentlich dann auch nochmal ordentlich kontrovers diskutieren.
Spannend, Volker. Und man sieht doch, wie vielfältig und mit wie vielen Herausforderungen, aber auch Chancen und Risiken der Beruf des Analysten sich dann im Alltag darstellt. Ich kann dich hier natürlich nicht ohne die sogenannte Bonusfrage entlassen, ne? Denn ich glaube, wir sollten noch mal über das Thema Zukunft von Research sprechen. Wir haben es ja hier und da jetzt eben auch schon mal gemacht. Ne? Und die Frage heißt dann, die vielen sicherlich am Herzen liegt, verbunden mit der Frage, lohnt es sich eigentlich als Analyst, als Junior-Analyst heute noch ins Leben einzusteigen? Ne? Wie sieht deiner Meinung nach das Bild des Analysten in, ja, sagen wir, 5 Jahren aus? Was ändert sich? Was bleibt gleich? Gibt es das Berufsbild des Analysten dann überhaupt noch? Okay, das waren jetzt mehrere Fragen auf einmal, aber ich denke, das gehört alles zusammen.
Also ich gehe davon aus, dass es Analysten weiterhin geben wird und dass wir auch stärker durch automatisierte Prozesse und auch KI in unserer Arbeit unterstützt werden. KI wird uns nicht arbeitslos machen. Ich habe das vorhin ja schon mal angedeutet. Und vielleicht kann man das mit einem Bild versuchen, nochmal zu präzisieren. Würde ich KI jetzt als Navigationssystem eines Autos betrachten, das uns von A nach B bringt, dann haben wir ja auch nach wie vor Störungen auf der Straße, wie Unfälle, wie Glatteis, wie auch immer und so weiter und so fort. Und wir müssen ab und zu dann doch mal das Navigationssystem dann zwar benutzen, aber trotzdem unseren Orientierungssinn einsetzen, um Umleitungen und Ähnliches an der Stelle dann benutzen zu können, weil das ist, funktioniert nicht immer mit dem Navigationssystem. Und autonomes Fahren wird es demnächst auch nicht so schnell geben. Und so dürfte das dann auch mit Analysten sein. Es wird kein autonomes Arbeiten, keine autonome Finanzanalyse geben, aber wohl aber Unterstützungstools. Vielleicht bleiben wir in diesem Bild. Aber nur aufgrund des demografischen Wandels und der vergleichbare, ich vermute mal, ich mache nach meinen Beobachtungen, sind wir Kollegen, die jetzt noch aktiv sind, schon reiferen Alters überwiegend. Ja, und ich dürfte in den kommenden Jahren ein regelrechter Generationswechsel anstehen. Und diese Aufgabe ist es, glaube ich, auch uns, wir als diejenigen, die Babyboomer, die jetzt so langsam in unsere beste Zeit kommen, die Erfahrungen überzuleiten, genauso dann über die DVFA und auf eine neue Generation zu übertragen. Und insofern, ja, da sind wir mit Freude dabei, unser Wissen und das an eine neue Generation weiterzugeben, die dann hoffentlich auch bereit ist, dieses Aufgabenfeld entsprechend motiviert, wie wir es waren und nach wie vor sind, auszufüllen.
Ich sage ganz, ganz vielen lieben Danke für deine Antworten. Das hat wie schon immer Spaß gemacht mit dir.
Ich danke dir.
Soweit das Thema Finanzresearch für heute. Aber auch heute möchte ich euch um euer Feedback bitten. Habt ihr Anregungen oder Kritik, wie wir uns verbessern können? Ne? Wir freuen uns sehr darüber. Besonders interessiert sind wir natürlich an Themenvorschlägen, die auch von euch kommen. Ne? Denn diese sind für uns äußerst wertvoll. Unsere Mailadresse ist podcast@dvfh.org. Und damit kommen wir dann auch noch zum Hörerfeedback zur letzten Folge. In der letzten Folge hatten wir Kai Bommer zu Gast. Kai war der Geschäftsführer oder ist der Geschäftsführer des Deutschen Investor Relations Verbands Dirke. Und dann fangen wir hier mal mit Mandy aus Jena an. Mandy schreibt, die Folge war informativ, aber etwas zu oberflächlich für meinen Geschmack. Einige Fragen hätten tiefer gehen können, besonders im Bereich der technologischen Veränderungen in der Investor Relations. Dennoch waren Kai Bommers Einblicke interessant, vor allem seine Gedanken zum Einfluss sozialer Medien. Für künftige Folgen wäre es toll, wenn ihr mehr konkrete Beispiele einbringen könntet. Danke, Mandy, hierfür. Und hier schließt sich dann eigentlich auch direkt der Fabian aus Berlin an. Dem geht es auch um das Thema Technologie und gerne etwas tiefere Beleuchtung des Themas. In der Kürze, Fabian schreibt, sehr informativ und gut strukturiert. Die Trends und Zukunftsvisionen für die IR-Arbeit waren besonders wertvoll. Die persönlichen Fragen sind eine schöne Abwechslung und sorgen für eine lockere Atmosphäre. Das Einzige, was ich mir noch gewünscht hätte, ist eine vertiefte Diskussion über die Rolle der Technologie in der Investor Relations. Insgesamt aber eine tolle Folge. Danke, Fabian, für dein Feedback. Und ich verspreche euch, dass wir in einer der nächsten Folgen das Thema Technologie sicherlich wieder aufgreifen werden und intensiver aufgreifen werden. Und dann lasst mich zum Schluss nochmal zwei weitere Feedbacks hier nehmen. Das erste kommt von Michael aus Hannover. Michael schreibt, eine hervorragende Folge. Der Einblick in die Welt der Investor Relations war äußerst fesselnd. Kai Bommer gelang es, komplexe Themen verständlich zu vermitteln, während die persönlichen Fragen seine sympathische Seite zeigten. Besonders erhellend war die Erörterung der Bedeutung von Netzwerken in der Investor Relations und ich freue mich schon sehr auf die nächste Episode. Und dann zum Schluss für heute nochmal Susanne aus Stuttgart. Sie schreibt, die Folge war hervorragend praxisnah. Die 10 Fragen zu Investor Relations haben präzise die aktuellen Herausforderungen angesprochen, mit denen wir in der Praxis konfrontiert sind. Besonders fesselnd fand ich Kai Bommers Einsichten zur wachsenden Relevanz von Kleinanlegern und sozialen Medien. Ich würde mich über weitere Interviews dieser Art sehr freuen. Deshalb an dieser Stelle nochmal vielen Dank an alle, die uns Feedback gegeben haben. Eure Rückmeldungen sind sehr wertvoll für uns und wir werden uns bemühen, in den kommenden Folgen noch mehr konkrete Beispiele einzubringen und einzelne Aspekte detaillierter zu beleuchten. Damit ihr keine Folge verpasst, hier noch ein Tipp. Wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert ihn gerne auf Spotify, Apple, Amazon oder dem bevorzugten Podcast-Player eure Wahl. Und eine 5-Sterne-Bewertung würde uns sehr freuen und hilft anderen, den Podcast zu finden. Dir, lieber Volker, nochmals recht herzlichen Dank für deine Zeit und deine Ausführungen. Und ich übergebe dann nochmal zum Schlusswort gerne an dich.
Ja, Christoph, vielen Dank für die Gelegenheit, mit dir das hier diskutieren zu können. Ich möchte einfach nur noch verweisen vielleicht auf den Corporate Reporting Day, den wir dann im nächsten Jahr planen, am 16.01.2025 in Frankfurt, wo wir insbesondere die Themen Social Media, KI und ESG ordentlich traktieren werden. Das wäre es von meiner Seite aus. Vielen Dank.
Danke, Volker. Und ich würde mich bei allen Zuhörern und Zuhörern bedanken, dass Sie heute dabei sind, und würde mich sehr freuen, wenn alle im nächsten Monat auch wieder dabei sind. In diesem Sinne, danke und ciao, bis zum nächsten Mal.
Das war 13 plus 1, der DVFA-Podcast. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.